Ja, dann starte ich mal.
Starte du mal.
Mit der Startfolie. Ja, wir, um es ganz einfach zu machen, wir beiden machen im Wechselgesang, versuchen ihn etwas überzubringen. 6 Leitlinien für die Jugendhilfe. Das können wir ganz schnell erledigen, können wir aber auch ein bisschen mehr begründen. Aber erst einmal, was führt einen relativ jungen Sachsen und alten Westfalen sozusagen zu einem Wechselgesang zusammen? Da muss man dazu sagen, dass die Idee, die hier hintersteht, Leitlinien für die Jugendhilfe, die ist entstanden auf dem Jugendhilfetag in Berlin, wo die Jugendhilfe sich nach unserem Eindruck von einigen Kollegen sehr gefeiert hat und Unzufriedenheit immer nur so genörgelt wurde bei mir. Und da einige Kollegen dabei waren, die Jugendhilfetage der 70er Jahre noch kannten, wo dann richtig Aufruhr auch auf dem Jugendhilfetag war. Und gerade in Berlin war ja viel los, aber man merkt auf dem Jugendhilfetag nichts. Und da kam dann so der Spruch, ja irgendwie Jugendhilfe, selbstzufrieden, satt, aber perspektivlos. Und dann haben wir uns hingesetzt und gesagt, wir müssen uns mal überlegen, wie kann denn eigentlich die Jugendhilfe 2030 aussehen? Was haben wir überhaupt für eine Fantasie? Was muss man jetzt tun, um das Ganze irgendwie perspektivisch zu verfolgen? Und dann hat sich eine völlig unautorisierte Gruppe gebildet und zu der Gruppe gehört der Björn und ich auch und noch ein paar andere, das werden wir Ihnen gleich noch sagen, wer dazu gehört. Und wir haben uns regelmäßig getroffen, nicht allzu oft, weil das ja über die Republik verteilt war, und haben ein bisschen an dem Thema Überschrift Jugendhilfe 2030 gearbeitet. Wir haben uns ein bisschen frei von allen institutionellen Zwängen und so weiter überlegt und da sind diese 6 Leitlinien rausgekommen, die wir auch auf dem letzten Jugendhilfetag schon haben vorstellen dürfen. Und dass es ein Bedürfnis danach gibt, kann ich schon sagen, weil der Saal war voll und das war einer, glaube ich, für 400 Personen. Da wollten wir eigentlich einen kleinen Workshop mit Leuten diskutieren, da war aber nichts mit diskutieren. Dann haben wir gesagt, gut, dann können wir jetzt ja nochmal schauen, ob wir das hier in der Gilde in einem wirklich kleineren Rahmen noch einmal präsentieren. Was wir vorhaben, ist erst einmal so etwas zu machen wie eine Bestandsaufnahme. Warum ist die Jugendhilfe, was ist die Erfolgsgeschichte der Jugendhilfe, aber was sind auch die schmerzhaften, Unbehagen erzeugenden, offenen Fragen, die wir in der Jugendhilfe haben? Das wird der Björn machen. Und dann haben wir sozusagen einen Impuls aus dem Jahr 2030, wie es denn aussehen wird. Wir gucken mal in das Jahr 2030, was wir dann für eine Situation haben. Und dann müssen wir hier diskutieren unsere 6 Leitlinien. Das ist das, was wir uns vorgenommen haben. Und der Björn fängt jetzt erst einmal an mit den, ja, mit den Fakten der Jugendhilfe und dem, was vielleicht da Zufriedenheit, aber auch Unzufriedenheit erzeugt.
Genau, vielen Dank. Die Ausgangsthese ist so ein bisschen, der Jugendhilfe geht es eigentlich gut. Das, was Reinhold angedeutet hat, genau diese Selbstzufriedenheit und dieses wir feiern uns, und ich kann mich erinnern, damals schon in Berlin und jetzt noch viel stärker in Düsseldorf, Diakonie Oberbayern, habe ich gestern kurz erzählt, also dieser Protz, der auch da zur Schau gestellt wird und diese also wirklich unangenehme Geschichte, worauf basiert die eigentlich? Die basiert darauf, dass die Kinder- und Jugendhilfe im Wesentlichen eine Erfolgsgeschichte ist, könnte man ja auf der einen Seite sagen. Ja? Wir hatten nie mehr Menschen, die Leistungen von der Kinder- und Jugendhilfe in Anspruch genommen haben. Wir hatten nie mehr Menschen, die in der Kinder- und Jugendhilfe gearbeitet haben. Die Fachkraftquote steigt, die Anzahl der Einrichtungen steigt, es wird mehr Geld ausgegeben und so weiter. Ich will jetzt kurz an ein paar Folien ausführen. Das wird ja dann auch auf der Homepage oder irgendwo werden diese Folien dann auch stehen. Ne? Genau, wir waren uns ein bisschen unsicher. Bei dem Mittelteil, der vom Reinhold kommt, war ich mir immer ein bisschen unsicher, zu sagen, kann man das eigentlich so veröffentlichen? Da könnte er uns ja nochmal eine Rückmeldung geben, weil ich das auch für gefährlich halte. Aber erstmal, das, was weitgehend ungefährlich ist, immer mehr Menschen nutzen die Kinder- und Jugendhilfe. Das ist eine Grafik, die stellt da, und das lässt man sich von hinten wahrscheinlich nicht so richtig gut sehen, die Betreuungsquote der unter 3-jährigen Kinder und Jugendlichen, das sind die niedrigeren beiden, das ist nach Bundesländern sortiert, und die hohen beiden sind die über zwischen 3 und 6 Jahren. Das heißt, man kann sehen, deutlich über 90% der 3- bis 6-Jährigen werden in diesem Lande in der Kita über Tag betreut. Und das kam auch schon mal auf der Tag, die Kita ist in der öffentlichen Wahrnehmung nicht so sehr Kinder- und Jugendhilfe, sie ist es ja aber. Das heißt, man kann sagen, es ist ein Stück Normalität, Leistung der Kinder- und Jugendhilfe in Anspruch zu nehmen. Wir scheinen für fast alle Familien irgendwie im Aufwachsen von Kindern irgendwie eine Rolle zu spielen. Ja, das kann einen ja auch erstmal ausstatten mit einem mit auch ein Stückchen Stolz. So. Wir haben darüber hinaus hier eine Grafik, auch das noch zu mehr Menschen nutzen, die Kinder- und Jugendhilfe. Das sind die Hilfen zur Erziehung im Zeitvergleich zwischen 2008 und 2014. Das ist im Wesentlichen, beziehe ich mich auf Daten, die im ComDAT stehen, kommentierte Daten der Kinder- und Jugendhilfe TU Dortmund und DJI, beziehungsweise Monitorhilfen zur Erziehung. Also wenn ihr danach fragt, wo hat er denn die Zahlen her, dann sagt, die habe ich im Wesentlichen von da. Ja? Auf der linken Seite die Hilfen zur Erziehung 27, 29, 35, auf der rechten Seite, auf der linken Seite ohne Erziehungsberatung, auf der rechten Seite mit Erziehungsberatung. Man kann sagen, über 1 Million Kinder, Jugendliche und Familien kriegen Hilfen zur Erziehung. Über 100.000 Kinder und Jugendliche sind in Heimerziehung und ich glaube Vollzeitpflege zusammengerechnet. Ne? Also 100.000 Kinder und Jugendliche im Lande werden quasi fremdplatziert, werden fremd untergebracht in der Kinder- und Jugendhilfe. Das ist der Beschäftigungszuwachs im Zeitvergleich. Wir haben im Moment, muss man mal nachgucken, es existieren zwei Zahlen, die da eine Rolle spielen. Das eine ist Ende 2014 insgesamt über 873.000 Personen in der Kinder- und Jugendhilfe beschäftigt und über 750.000, die direkt pädagogisch tätig sind. Das heißt, wir haben einen deutlichen Zuwachs in der Anzahl der Beschäftigten in der Kinder- und Jugendhilfe, was man hier sehen kann. Wir haben darüber hinaus eigentlich in allen Leistungsbereichen, es gibt in allen Arbeitsfeldern einen Leistungsbereich, es gibt ein Arbeitsfeld, was abgebaut hat im Grunde und alle anderen haben zugelegt, das ist im Grunde diese Grafik hier, sozusagen, das sind die Veränderungen der Vollzeitäquivalente in den Arbeitsfeldern und das sind die Steigerungsraten zwischen 98 und 2015. 2014, 2015 und in all diesen Zahlen sind ja, ist ja das, was wir bezogen auf die Flüchtlingsbewegungen in diesem Lande dann noch organisiert haben, ja mit hoher Wahrscheinlichkeit noch gar nicht drin. Ja, das heißt, wir werden einen noch deutlicheren Zuwachs an Menschen bekommen, die in der Kinder- und Jugendhilfe arbeiten. Deutliche Steigerungsraten in allen Arbeitsfeldern bis auf die Jugendarbeit. Auch die Entwicklung, auch die qualitative Entwicklung des Personals nimmt deutlich zu. Zwischen 1974 und 2011 ist hier dargestellt der Grad der Beruflichung, der Verfachlichung, der Akademisierung und der Professionalisierung. Man kann sagen, in allen Bereichen steigt die Qualität des Personals oder die Qualifikationen des Personals steigen deutlich an. Die Qualität des Personals zieht zurück, die Qualifikation des Personals, denn alles andere wäre eine Bewertung. Ja, und auch das zeigt den Erfolg der Kinder- und Jugendhilfe. Das heißt, der Erfolg der Kinder- und Jugendhilfe wird im Moment nicht auf dem Rücken der Qualifikation sozusagen ausgetragen. Valentin?
Ich würde fragen, wie man Verfachlichung und Professionalisierung misst, also Akademisierung.
Ich kann dir sagen, was die einzelnen Kategorien sind, wenn dich das interessiert. Sozusagen Verberuflichung sind Menschen, die überhaupt eine Berufsausbildung haben, da ist erstmal egal welche. Verfachlichung A wäre fachlich einschlägig sozialpädagogisch.
Ja.
Verfachlichung B wäre ohne die Kinderpflegerin, also das gleiche wie Verfachlichung A, aber ohne die Kinderpflegerinnen und Kinderpfleger. Die sind da rausgerechnet. Akademisierung heißt irgendein Hochschulabschluss. Das wäre diese hier. Ja, und das hier unten wäre der einschlägige Hochschulabschluss. Also Erziehungswissenschaftlerin, Sozialpädagogin. Hier sieht man auch mal, das hat mich auch nochmal nachdenkliche Stimmen sagen, die Quote der Fachhochschul- oder Hochschulausgebildeten ist dann doch immer noch vergleichsweise niedrig. Ja, also habe ich so gedacht. Sie steigt an über Zeitvergleich, irgendwie das ist das Signal dieser Folie, aber sie ist immer noch relativ niedrig, finde ich. Ja, aber kann man ja unterschätzen. Auch die Ausgaben, das ist irgendwie auch klar, auch die Ausgaben steigen in der Kinder- und Jugendhilfe kontinuierlich an, zwischen 2001 und 2015 ein deutlicher Schub. Ja? Ein deutlicher Schub, wobei Holger Ziegler in seinem Einführungsvortrag ja auch angedeutet hat, dass es aus seiner Sicht, niedergeschrieben in einem Beitrag, dass aus seiner Sicht entweder gravierende Fehler in der öffentlichen Statistik drin sind, heißt, wenn ihr hört, irgendwie, es wird immer mehr Geld ausgegeben, muss man jedenfalls, wenn man Holger Ziegler folgt, ein Fragezeichen dran setzen. Er sagt, es stimmt nicht. irgendwas stimmt da nicht, entweder ist die Statistik falsch oder es hat mit der Umstellung von kameralistischer Haushaltsführung auf doppische Haushaltsführung zu tun. Das kann ich auch nicht erklären. Aber irgendwie müsste man mindestens Zweifel ansetzen. Aber ich denke, der Trend ist trotzdem relativ klar. Wir sagen, wir geben immer mehr Geld in der Kinder- und Jugendhilfe aus. So, von daher könnte man ja sagen, alles ganz wunderbar. Alles ganz wunderbar. Auf der anderen Seite erleben wir oder müssen wir sehen, dass es erhebliche Qualitäts- und Gerechtigkeitsprobleme in der Kinder- und Jugendhilfe gibt. Erhebliche Verwerfungen, regionale und arbeitsfeldbezogene Ungerechtigkeiten, Kürzungen, problematische Entwicklungen in der Kinder- und Jugendhilfe. Da wollen wir ein paar Einblicke jetzt geben und sagen, das Bild ist auf der einen Seite total auf Wachstum, auf Ausbreitung, auf qualitative Ausbreitung so orientiert. Und auf der anderen Seite haben wir massive Verwerfungen. Das war ja auch das, was diese Gruppe motiviert hat, dazu sich auch zusammenzusetzen und über einen längeren Zeitraum, Ulrich Kinzel war ja auch dabei, über einen längeren Zeitraum darüber nachzudenken, was das ist und wie das weitergehen könnte, wenn es so sich kontinuierlich fortsetzt, wie es bisher ist. Ich will ein paar Ausschnitte bringen, die der Ulrich im Übrigen zusammengetragen hat für unsere Runde. Jugendarbeit in der Krise. Die Anzahl der Einrichtungen geht zurück, die Anzahl der Beschäftigten geht zurück, die Anzahl der befristet Beschäftigten steigt. Das ist die Situation, wenn wir nochmal gucken würden. Also wir haben zwischen 25% und 30% innerhalb von 4 bis 6 Jahren in der Kinder- und Jugendarbeit Kürzungen gehabt. Ja, seit 2010, da kam jedenfalls bei uns in Sachsen, glaube ich, die große Welle der Kürzungen an. Vielleicht war es auch in anderen Bundesländern nochmal ein Stückchen früher. Aber wir haben eine deutliche Reduktion der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Was das für die Quartiere heißt, also auch Streetwork, was das für die Quartiere heißt, was das für die soziale Infrastruktur vor Ort heißt, kann man sich ungefähr ausrechnen. Man könnte ja auch sagen, Kinder- und Jugendhilfe taucht öffentlich in diesen Quartieren weniger auf, mindestens 25% weniger, wobei das eben die Steigerungsraten in Kita wieder auffängt. Und immer aus. Jugendarbeit in der Krise. Kindertageseinrichtungen mit Qualitätsproblemen. Hier ist zusammengetragen die Breite des Betreuungsschlüssels in der Kita unter 3 Jahren und über 3 Jahren. Und da haben wir Unterschiede zwischen Baden-Württemberg 1 zu 2,9 bis hin zu Sachsen 1 zu 6. Oder bei den über 3-Jährigen zwischen 1,7 und wieder Sachsen 1 zu 12,2. Also da gibt es erhebliche regionale Unterschiede. Das heißt, es kommt darauf an, die Qualität der Kita-Erziehung kommt darauf an, wo die Eltern wohnen. Ja, ob wir eine gute Kita-Betreuung haben oder nicht. Weitere Verwerfungen und Problematiken. Wir haben hier eine Grafik, die Reinhold Schone zusammengetragen hat aus Daten des Statistischen Bundesamtes. Das sind, Reinhold, ich hoffe, ich sage es jetzt richtig, auf der unteren Ebene die schwarze Linie sind die Anzeigen zum Entzug der elterlichen Sorge. Das heißt, da wenden sich Jugendämter an die Familiengerichte und zeigen quasi an, da müsste mal ins elterliche Sorgerecht eingegriffen werden. Die untere Linie sind die gerichtlichen Maßnahmen zum Entzug der elterlichen Sorge. Das heißt, da, wo immer die Gerichte, Familiengerichte den Anträgen der Jugendämter gefolgt sind.
Ist gut, Mama.
Ja, ich lasse dich
davor. Genau. Das sind die Sorgerechtsentzüge, die sind gestiegen, insbesondere hier seit 2005. Darauf kommen noch Gebote und Verbote, die von Familiengerichten ausgesprochen werden. Da sind wir etwa bei 30.000 Eingriffen in die elterliche Sorge. Und nur so zum Vergleich, das kann ich mir jetzt an der Stelle nicht verkneifen. Ich habe geguckt, im Jahre 1980 waren Fürsorgeerziehung, freiwillige Erziehungshilfe und Sorgerechtsentzüge nicht so hoch. Also das waren gerichtliche Eingriffe nicht so hoch wie heute. Und deswegen sage ich, wir haben heute eine eingriffsorientierte Jugendhilfe wie in den letzten 40 bis 50 Jahren nicht. Und das ist das Ergebnis, das ist nicht gut. Aber das muss man sich klar machen vor dem Hintergrund der Selbstzufriedenheit, in der wir uns auch schon sich bewegen. Muss ich gerade dann auch einbringen.
Und das führt uns zur These, die werden wir gleich nochmal mit einer anderen Folie nochmal belegen. Kontrollierender, repressiver sind wir unterwegs in der Kinder- und Jugend. Also sind nicht mehr notwendigerweise der Partner von Familie. Darüber hinaus in dem Bereich der Hilfen zur Erziehung, einem der auch der Kernbereiche der Kinder- und Jugendhilfe, sind wir zunehmend nicht mehr verlässlich. Anzahl der ungeplant beendeten Heimerziehungen liegt bei 55,2%. Vielleicht sind die Zahlen zwischenzeitlich auch nochmal gestiegen. Sozusagen über die Hälfte der Heimerziehungen enden nicht geplant, sondern sie enden ungeplant. Das heißt, es gibt keinen Hilfeplan, in dem das entsprechend vorbereitet und niedergeschrieben und vereinbart wurde zwischen allen Beteiligten. Das heißt, das ist kein planvolles und zielgerichtetes Handeln. Das war im ersten Semester damals in meinem Diplomstudium gelernt habe, soziale Arbeit ist auch planvolles und zielgerichtetes Handeln. Und das ist es augenscheinlich ganz klar nicht. Bei der Vollzeitpflege sind es immer noch knapp 50% und bei den ungeplant beendeten SPFH sind es 36,4%. Das heißt, man kriegt es im Zeitverlauf nicht hin, eine Hilfe so zu gestalten, dass sie im Einvernehmen und geplant beendet werden kann. Dahinter stecken wahrscheinlich auch die vielen Hilfen, die von Seiten der Heime und Wohngruppen einfach beendet werden, weil man sagt, wir kommen hier nicht mehr klar, wir geben es in die Jugendämter zurück. Darüber hinaus verkürzen sich die Hilfen zur Erziehung. Das ist zwischen 2004 und 2014 haben wir eine Veränderung in der Gewährung. Der Anstieg der HZE im Bereich sozialpädagogischer Familienhilfe, die unter 5 Stunden eingestellt sind, steigt in der Zeit von 33 auf 43%. Das heißt, 43% aller SPFHs liegen zeitlich unter 5 Stunden. Da sagt Reinhold Schone in einem Aufsatz, das sind reine Kontrollhilfen. Die helfen den Eltern überhaupt nicht. SPFH, die kürzer als ein Jahr dauert, ist in der Mehrheit. Da haben 55% mittlerweile SPFH, die kürzer als ein Jahr dauert. Hans-Uwe Otto und andere haben in dieser Wirkungsstudie mal untersucht, wo sind die größten Effektstärken, und da sagen sie, bei 2 Jahren fängt im Grunde, oder gibt es die höchsten Effektstärken, dass die Wirkung setzt im Grunde nach 2 Jahren so richtig ein. Und wenn wir dann feststellen müssen, dass die SPFH kürzer als ein Jahr dauert oder dort unten die Heimerziehung ein bisschen mehr als 1,5 Jahre mittlerweile im Durchschnitt nur noch, dann muss man sich fragen, was man da überhaupt noch leisten kann. Ja? 20 Monate ist der Durchschnitt der Heimerziehung im Monat. Das ist auch nach meiner Wahrnehmung, ich habe vor 12, 14 Jahren in der Heimerziehung gearbeitet, da war das auch anders, da gab es eine längere Perspektive. Das hat sich innerhalb kürzester Zeit hat sich das verändert. Okay, und dann kommen wir noch zur Studie von Simon Mohr und Holger Ziegler, die vor einer Weile schon über 500 Fachkräfte befragt haben nach ihren Haltungen. Und wo man im Grunde 3 Äußerungen rausgreifen kann, die sind gestern auch, glaube ich, schon mal kurz angedeutet worden. 41,2% der Kolleginnen und Kollegen sagen, die Ursache für viele Probleme unserer Klientinnen ist, dass diese einfach keine Lust haben, Verantwortung für ihr Leben zu übernehmen. Also sie sind selber schuld oder die übernehmen keine Verantwortung. 36,7%, also knapp 40% würde ich jetzt so runden. Ja. Es ist wichtig, dass in der sozialen Arbeit wieder stärker die Werte von Disziplin und Ordnung betont werden. Ich glaube nicht, dass wir das hier teilen würden, dass das so eines der wesentlichen Perspektiven ist. Und über 40% sagen, es ist grundsätzlich wichtig, mangelndes Kooperationsverhalten der Klientinnen und Klienten zu sanktionieren. Auch da wieder die These drüber. Repressiver, kontrollierender, also mindestens an der Stelle repressiver unterwegs. Hier unten ist der Aufsatz, der ist auch ganz wichtig. So. Ja. So sieht die Situation aus zwischen deutlicher und der Ordnung. Warum
hast du
denn
die offene
Kinder-
und Bücharbeit rausgelassen?
Zwischen deutlichem Wachstum und Qualitäts- und Gerechtigkeitsproblem. Jetzt kommt Reinhold.
Darf ich da mal eine Zwischenfrage stellen? Ihr habt jetzt die Zahlen dargestellt der Institution Jugendhilfe. Habt ihr auch Zahlen darüber, wie viele Jugendliche und Kinder es gegeben hat und heute gibt? Haben wir das auch noch irgendwie gemacht?
Machen wir nicht.
Haben wir jetzt nicht gemacht, aber es sind ja häufig Quoten angegeben worden. Quoten sind ja immer gemessen an der Zahl der Jugendlichen. Also ich weiß es jetzt nicht genau, wie sich das da entwickelt hat, oder so, muss ich sagen.
Okay. Auch da gibt es die Steigerung, also da wird ja immer auf Anteil 10, auf 10.000 jeweils, da kann man deutlich auch die Steigerung sowohl bei der Inanspruchnahme als auch dann bei den Abbrüchen sehen.
Noch eine Frage?
Oh ja.
Ja.
Nee, nicht jetzt. Also wir lassen Sie immer nachher machen.
Wir haben erst ein Drittel.
So. Ich würde auch darum bitten, jetzt nicht zu diskutieren, weil wir eh später angefangen haben.
Aber fragen wir gleich ein bisschen schneller.
Trotzdem vielleicht aufschreiben und nachher nochmal einbringen, damit die Kollegen die Chance haben, den Bogen zu machen vom Beitrag. Ist in Ordnung? Weil da gibt es viel Diskussionsbedarf. Das ist mir schon wichtig.
Nee, ich hab eine Mini-Frage.
Gut, dann.
Warum ist in dieser Sicht nicht die offene Kinder- und Jugendarbeit dargestellt worden?
Jugendarbeit war mit drin, mit den deutlichen Kürzungsraten. Nicht die offene Kinder- und Jugendarbeit speziell, aber die Jugendarbeit.
Genau. Okay, jetzt komme ich zu dem Geheimnis, warum die Gilde an solchen geheimen, abgelegenen Orten wie hier tagt. Das, was jetzt kommt, ist eine heikle Mission, die ich habe. Ich habe die Mission, etwas zu berichten aus dem Jahre 2030 und Verschwiegenheitsverpflichtung, weil, ne, wenn ich jetzt aus dem Jahr 2030 komme, deswegen darf das nicht veröffentlicht werden. Der Björn will, dass es nicht veröffentlicht wird, weil er denkt, das wäre eine Folie für das, was wir tun sollen. Aber wir gucken mal, was im Prinzip passiert. Nur damit man sich so hineinversetzen kann, ich arbeite an einer Fachhochschule, da gibt es auch Fachbereiche für Elektrotechnik und Maschinenbau. Und die haben es tatsächlich geschafft, eine Zeitmaschine zu entwickeln und wollten die jetzt ausprobieren und haben gedacht, naja, macht man so, schickt man einen Hund in die Zukunft, haben sie gesagt, nee, Tierversuche machen wir nicht an der Fachhochschule, nehmen wir den Schone, der steht kurz vor der Rente und wenn er nicht wiederkommt, ist eine Win-Situation. Aber jetzt bin ich wiedergekommen und habe zwei Folien aus der Zukunft mitgebracht. Und diese zwei Folien, und eine Sache noch, die ich noch sagen muss. Ich bin wieder zurückgekommen, gehe nochmal zurück. Hier steht, Ministerium zur rückwirkenden Geschichtsgestaltung. Das gibt es dann. Weil im Jahr 2030 macht sich kein Mensch mehr Gedanken darüber, wie man Zukunft gestalten kann. Klappt sowieso nicht, klappt heute auch schon nicht. Aber man versucht, da man ja die Zeitmaschine hat, rückwirkend sozusagen auf die Gegenwart einzuwirken, alternative Fakten zu schaffen. Echt alternative Fakten. Man nennt das Trump 2.0. Und diese alternativen Fakten zu schaffen heißt, ich bin aus dem Jahr 2030 zurückgeschickt worden, um heute hier mit Ihnen, bei der Gilde, darüber zu reden, wollen wir das, was es gibt. So, und jetzt vielleicht die jüngere Geschichte, seit 2017. In 2017 wird der Omnipotenzanspruch der Jugendhilfe, stößt an seine Grenzen, die Inklusionsdebatte führt dazu, dass man erkennt, dass man eigentlich wahnsinnigen Anspruch hat, positive Lebensbedingungen gestalten, Einheit der Jugendhilfe, Einmischungsauftrag und alles dieses. Da kommt sozusagen eine Entzauberung zustande. Dann geht es weiter. 2020 wurde dann das Steuerprivileg der Gemeinnützigkeit abgeschafft, da man endlich die Jugendhilfe europäisch kompatibel machen wollte. Ein europäisches Steuerrecht, was soll die Gemeinnützigkeit dann noch? Und die Gemeinnützigkeit wird abgeschafft und damit natürlich werden die Steuerprivilegien der häufig schon entstandenen Sozialkonzerne deutlich reduziert. Jahre 2023, Abschied von der Illusion der Einheit der Jugendhilfe, fragt man sich heute schon, warum soll man eigentlich die U3-Betreuung und die Jugendgerichtshilfe in einem Amt machen? Ja, was hat das miteinander zu tun? Oder die Familienbildung und die Jugendsozialarbeit? Diese Einheit der Jugendhilfe, das ist quasi eine Illusion, die hat sich sowieso schon lange so rausgebildet, dass es da eine Versäulung gibt und der Vorwurf, den es gibt, Jugendhilfe macht alles, aber nichts richtig. Im Jahre 2024 ging es dann auch zur Beendigung der Zweigliedrigkeit im Jugendamt, also der Jugendhilfeausschuss. Nämlich nachdem die Gemeinnützigkeit abgeschafft war und man dann den Jugendhilfeausschuss noch hatte mit 2/5 freier Träger, haben die örtlichen Baukonzerne gesagt, wir wollen auch Stimmrecht mit 2/5 der Stimmen im örtlichen Bauausschuss. Und da hat man gesagt, nee, bevor wir das machen, lassen wir das lieber sein. Die Zweigliedrigkeit wird abgeschafft. Es wird nur noch politisch entschieden. Das heißt, weil man sagt, das, was die Jugendämter, was die Jugendhilfeausschüsse machen, ist grenzt an Korruption und Selbstbeschaffung für die freien Träger. Im Jahr 2025 wird dann auch die sozialpädagogische Ausbildung oder die soziale Ausbildung an Fachhochschulen deutlich differenziert, indem nämlich man keine soziale Arbeit mehr ausbildet, sondern differenzierte Studiengänge, Freizeitpädagogik, Gesundheitspädagogik, Jugendlichenpädagogik, Delinquenzpädagogik und so etwas zu machen. Da hat man eben einen Bachelor in Delinquenz. Also die Fachhochschulen geben den Anspruch auch auf, für alles auszubilden. Es werden seit 26 Fachämter geschaffen, wo man dann sagt, jetzt mal Schluss mit dieser von allem etwas machen und nichts ordentlich. im Jahr 2026 sagt man, wir professionalisieren, indem wir bestimmte Fachämter schaffen. Das wird man gleich sehen können auf der nächsten Folie. Und dann gibt es statt einem Gesetz zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen endlich das Gesetz zur Abschaffung des SGB VIII und die Eingliederung der Aufgaben in die anderen Gesetzbücher. Dann hat man auch wieder ein bisschen Platz im SGB unter 10. Weil das 8 kann man dann wieder neu belegen mit irgendwas anderem. Also, das SGB wird abgeschafft, 2028, 2029, wie gesagt, wir haben es am Jugendhilfetag schon vorgestellt, letzter Jugendhilfetag als Geschichtswerkstatt, gleichzeitig 2029 übrigens dann eine besondere Tagung der Gilde Sozialer Arbeit unter dem dann schon etwas betagteren Sprecher Ulrich Ginzel zum Rebirthing der Jugendhilfe. Also, das Fazit, das alte System der Jugendhilfe hat 2030 abgewirtschaftet, es ist jetzt überholt und wenn man die Kosten sich anguckt, die weit über 50 Milliarden Euro liegen, hat sich das zu Tode gewirtschaftet. Und so wird es dann aussehen, das System der Kinder- und Jugendhilfe. Erstmal, es wird 5 Ämter geben und das Ganze wird sich in 5 Ämter aufteilen. Jugendamt ist überhaupt nur noch ein historischer Begriff und Jugendhilfe ist auch nur noch ein historischer Begriff. Es gibt 5 Fachämter und diese Fachämter arbeiten endlich professionell an einem Thema, für das sie ausgebildet sind, für das sie ausgebildete Leute haben und wo nicht jeder meint, sozusagen in der ganzen Breite unter dem Begriff der Einheit den ganzen Kram bewältigen zu können. Erstmal Amt für Familienförderung, ambulante Familienservice, Familienbildung, Pflegefamilien würde reingehören, Mehrgenerationenhäuser. Das zweite, Amt für Bildung und Kultur, das ist das, was sozusagen die größte Expansion kriegt. Da würde hineingehören natürlich Schule, natürlich Kindertageseinrichtungen, natürlich Familienzentren. Heimerziehung brauchen wir nicht mehr, das ist dann Internatsunterbringung. Jugendintegrationsarbeit und so etwas. Bildung und Kultur wird sozusagen das mächtige Amt sein. Dann wird es geben das Amt für Gesundheitsförderung. Das heißt, endlich kommt das Kindeswohl in die Hände derer, die was davon verstehen, Mediziner, Psychologen, Ärzte. Da wird die frühe Diagnostik, Frühförderung, Säuglingsfürsorge und so etwas eingegliedert sein. Dann das Amt für materielle Sicherung. Das ist ein bisschen komisch, das hat man ja heute sowieso immer nur am Ende, selbst bei Netzwerken früher Hilfen, da materielle Sicherung, naja gut, das ist halt das Leben, dass die Leute nichts zum Kauen haben. Aber das ist sozusagen hier mit den ganzen materiellen Sachen drin und das letzte dann, hoheitliche Aufgaben gehören ins Ordnungsamt. Das heißt also Kinderschutz, Jugendgerichtshilfe, Jugendgerichte, das macht das Ordnungsamt. Und da werden natürlich auch Ordnungspädagogen ausgebildet an den Fachhochschulen. Bachelor in Ordnungspädagogik, das ist klar. So wird es dann insgesamt in dem Jahr aussehen. Das Ganze muss natürlich koordiniert werden. Und da wird man dann sehen, da hat man dann noch glatt hier Anfang der 10 oder Ende der 10er Jahre so ein komisches Ding geboren, die Netzwerkkoordinatoren früher helfen. Eine Maus, die man schon für tot gehalten hat, aber diese Maus kreist und gebiert einen Berg. Die Netzwerkkoordination wird genau das sein, was versucht, das Ganze so ein bisschen zusammenzuhalten. Und das ist dann die integrierte quantitative und qualitative Sozialplanung. Und wer dann noch was zu meckern hat, der kann sich an die örtlichen Ombudsstellen wenden. So sieht es aus. Die Leute, mit denen ich da zu tun hatte im Jahr 2030, hatten allerdings irgendwie auch ein komisches Gefühl. So richtig ist das auch noch nichts. Also wie gesagt, das ist jetzt keine Folie nachmachen. Ne? Und deswegen haben Sie sozusagen diese Informationen mir mitgegeben, mit dem Auftrag, sie hier vorzustellen, um hier zu fragen, rückwirkend, weil die Geschichte können wir nicht, die Zukunft können wir nicht bestimmen, aber beziehungsweise wenn wir heute Entscheidungen treffen, dann können wir schon bestimmen, was im Jahr 2030 sich für eine Realität ergibt. Und es gibt ein Unbehagen darüber und weiß ich, vielleicht gibt es ja hier auch ein Unbehagen. Dann müssen wir überlegen, was wir heute und morgen und übermorgen tun müssen, um möglicherweise doch eine Alternative. Alternative Fakten, das, was ich Ihnen vorgestellt habe, ist alles wahr, schwöre ich. Aber wir könnten alternative Fakten versuchen zu schaffen. Und in diesem Sinne brauchen wir hier eine fruchtbare Diskussion. Und jetzt werden, in diesem Sinne, okay, und jetzt werden Björn und ich Ihnen die 6 Leitlinien, die sich diese Arbeitsgruppe in 1,5 Jahren oder so überlegt hat, werden wir Ihnen im Wechsel vorstellen. Wir werden es versuchen, nicht allzu lang zu machen. Wir haben diese Kernsätze und Kernthesen auch ausgedruckt. Was ist dieses hier? Die würden wir Ihnen verteilen.
Weil die Thesen sind zu lang, um sie auf eine Folie zu kriegen.
Also, wer das nicht will, was Reinhold Schone gerade...
Wir müssen uns richtig ein bisschen ihr Tempo reinmachen.
Wir machen das. Ja, genau. Wer das nicht will, was Reinhold Schone gerade vorgetragen hat, muss sich aus unserer Sicht ein paar Fragen stellen.
Wir haben zeitliche Herausforderungen.
Wir haben 6 Leitlinien entwickelt, die dazu geeignet sein können, eine Jugendhilfe mit Zukunft zu...
Das waren die Leute, die daran beteiligt sind. Und Sie, wir brauchen Sie jetzt nicht mitschreiben, wir haben einen Aufsatz geschrieben, den haben wir kopiert im Verteilen, beim Anschluss, da stehen die Namen auch drauf.
So, genau, die erste Leitlinie. Also 6 Leitlinien sind es insgesamt.
Ich lese sie vor, einer liest vor und der andere erläutert ein bisschen dazu. Erste Leitlinie, Jugendhilfe muss die politische Thematisierung der Lebenslagen und Lebensperspektiven von Kindern, Jugendlichen und Familien umfassen. Sozialpädagogisches Handeln kann daher nicht ohne Anspruch der politischen Einflussnahme erfolgen, die sich zum Ziel setzt, eine lebensweltnahe, attraktive Infrastruktur sowie positive Lebensbedingungen für alle Kinder, Jugendlichen und Familien zu schaffen.
Das kann bedeuten, Debatte über eine Einmischungsstrategie, die sich nicht politisch naiv, aber offensiv für bessere Lebensbedingungen einsetzt. Selbstzufriedenheit über die vielen bunten Maßnahmen ist noch kein offensives Eintreten für Gerechtigkeit. Einmischung statt Entmischung. Entmischung ist das, was Reinhold Schone gerade versucht hat darzustellen. Wir brauchen eine Positionierung der Jugendhilfe, sowohl sozialpolitisch als auch in ihrem eigenen Handeln, zu den Armutsverhärtungen am Rande der Gesellschaft. Die Betroffenen brauchen die Stimme der Jugendhilfe. Institutionen der Jugendhilfe müssen sich fragen, ob es ihnen wirklich reicht, Maßnahmen und politische Konjunkturen umzusetzen. Wie nehmen wir wieder die Aufgabe zum Beispiel des Jugendamtes ernst, positive Lebens- und Aufwachsbedingungen zu schaffen? Wo bleibt eigentlich eine offensive Jugendhilfe? Orte, davon sprachen wir auch, und Initiativen sind notwendig, um Positionen der Jugendhilfe nach außen zu tragen. Welche Orte und Ideen, die auch viele Fachkräfte einbeziehen, gibt es, um vorhandene Unzufriedenheit, die wir ja hier auf der Tagung auch spüren, auf den Punkt zu bringen? Zweite Leitlinie, eine zukunftsorientierte Jugendhilfe benötigt eine eigene Vorstellung davon, wie Erziehung, Bildung und Sozialisation mit ihr und durch sie gelingen kann. Dies darf nicht einseitig reaktiv erfolgen, sondern muss sich an den Zielen sozialer Arbeit zur Mitwirkung an einer teilhabeorientierten Bürgergesellschaft orientieren.
Das heißt, Jugendhilfe hat sich immer, also in allen Bereichen, Jugendarbeit, Kita, HZE und so weiter, als außerschulische Jugendbildung begriffen und konzipiert. Das heißt, es ging immer darum, dass junge Menschen die Möglichkeit bekommen, ihre Fähigkeiten zu entwickeln und zu entfalten und nicht nur darum, funktionalisierbare Fähigkeiten im Sinne von schulischer Bildung oder so zu fördern. Dieser Teil der Bildung ist extrem wichtig. Das heißt, Kinder und Jugendliche sollen eigensinnig, reflexiv, experimentell sozusagen ihren Weg und ihren Lebensweg finden, und die Erziehung hat sie dabei zu unterstützen, dieses hinzubekommen. Und dieser Begriff präventiv, also ich stehe mit dem Begriff ein bisschen auf dem Kriegsfuß, denn die präventive Gedankenwelt ist eine dunkle Gedankenwelt, weil sie nämlich nur davon ausgeht, dass wir Schlimmes verhindern müssen. Deswegen sind wir präventiv. Wir wollen Schlimmes verhindern, Gefährdungen verhindern, aber wir brauchen eine proaktive, eine befähigende Jugendhilfe, die eine Idee davon hat, wie ein gutes Leben aussehen kann und nicht nur, welche schlimmen Teile der Zukunft wir verhindern sollen. Und deswegen dürfen wir da drin nicht gefangen sein. Und das heißt, wir müssen zusehen, dass nicht die Gesellschaft die Jugendlichen sozusagen nach ihrem Bilde erzieht, sondern dass junge Menschen die Chance haben, die Gesellschaft auch ein bisschen in der Richtung zu gestalten, in der sie später leben wollen. Wir müssen das dann nicht mehr, aber die jetzigen jungen Menschen müssen das, und deswegen braucht es auch einen umgekehrten Weg. Jetzt geht ja schnell, ne? Aber Sie kriegen es gleich schriftlich. Dritte Leitlinie, Jugendhilfe tritt ein für Normalisierung im Sinne offener Entwicklungsmöglichkeiten jedes Menschen und wendet sich gegen Normierungsbestrebungen. Normalisierung wäre es Normierung. Jugendhilfe verfolgt die Ermöglichung je individueller Entfaltung und persönlicher Anlagen und reflektiert dabei kritisch, dass sozialpädagogisches Handeln selbst auch Normativität erzeugt.
Das kann bedeuten Normalisierung statt Normierung, also diese zwei Pole sich vor Augen zu halten. Als zentrale Aufgabe der Jugendhilfe stärken und neu formulieren im Sinne Mollenhauers, hilf mir so zu sein wie kein anderer und so zu sein wie jeder andere. Normierung notwendig ist ein fachlich reflexiv, selbstbewusster, kritischer Umgang mit gesellschaftlichen Erwartungen, anstatt einfach nur Programme umzusetzen für gesunde Ernährung, frühe Bildung oder Grenzen setzen. Klientengruppe. Es darf keine Spaltung zwischen Präventions- und Interventionshandeln auf der Basis fragwürdiger Normierung, ökonomischer Verwertungslogiken oder moralischer Zuschreibungen geben. Und es braucht offene Entwicklungsmöglichkeiten für alle Kinder, Jugendlichen und Familien in Theorie und Praxis. Die Möglichkeit für Subjektivität und Eigensinn muss gerade in der Normierungsgesellschaft durch die Jugendhilfe vertreten und gestärkt werden. Achso, die Differenzierung der Jugend, vierte Leitlinie.
Das ist immer so hin und her.
Die Differenzierung der Jugendhilfe darf nicht zum Vorwand werden, um ökonomischen Rationalitäten zur primären Handlungsmaxime zu machen oder durch Spezialisierungshandeln die sozialen Ungerechtigkeiten zu verschärfen, indem junge Menschen aus lebensweltlichen, inklusiven Angeboten herausgedrängt werden. Die Jugendhilfe muss viel deutlicher als bisher ihr eigenes Gerechtigkeitsproblem in den Griff bekommen.
Dieses Organigramm aus dem Jahr 2030 ist gar nicht obskur. Manche Jugendämter sind ja heute schon so organisiert. Wir reden von Versäulung in der Jugendhilfe. Und das, was wir als Anspruch für uns hertragen, kriegen wir in der Realität ja häufig gar nicht hin. Der Punkt ist, wie gut wird es uns gelingen, in Zukunft sozusagen die verschiedenen Handlungsmuster der Systeme zu integrieren und nicht die jungen Menschen zu filettieren und zu selektieren und zuzuordnen. Jetzt erinnere ich mich, wo Herr Wieser da hinten sitzt. Wir haben Ende der 80er eine Veranstaltung gehabt in der Stadthalle in Hiltrup, wo es darum ging, ob man nicht bestimmte Finanzierungssysteme finden kann zwischen Jugendpsychiatrie und Jugendhilfe. Weil das nämlich das große Problem war. Gar nicht das Problem der jungen Menschen war das Problem, das war ein Problem der Systeme. Oh, haben wir Fortschritte gemacht, was? Das ist, glaube ich, 30 Jahre später heute. Und ich glaube, man kann es genau so nochmal machen. Die gleiche Veranstaltung mit den gleichen Themen. So, das ist der eine Teil. Der andere Teil, ich meine, man muss sich mal vorstellen, jetzt, wenn man das in der Familie machen würde, der Vater ist zuständig für die Finanzierung der Bildung und die Mutter ist mit ihrem Einkommen zuständig für die Finanzierung der Gesundheit des Kindes. Oh, schwierig, ne? Kind könnte so gut gebildet werden, aber die Mutter verdient nichts, Gesundheit läuft. Es ist schwachsinnig, so etwas so zu organisieren. Kein organisches System würde das so organisieren, wie wir es bürokratisch organisiert haben mit diesen Finanzierungszuständigkeiten. Und ein Punkt, der passt vielleicht nicht so ganz, aber ich möchte trotzdem loswerden, nämlich mit dem Thema Inklusion und Spezialisierungshandeln. Wir haben sozusagen ein bestimmtes System in der Schule, nur um das zu übertragen. Wir exkludieren die Besserlernenden in Gymnasien. Wir exkludieren sie aus dem normalen Schulsystem, wo alle miteinander lernen. Und diese exklusiv lernenden Schüler, die haben die Voraussetzung dafür, bei uns soziale Arbeit zu studieren. Dann studieren sie bei uns soziale Arbeit, um mit den Leuten zu arbeiten, von denen sie im vierten Schuljahr getrennt wurden.
Genau.
Ey, super. Und insofern einfach mal zu schauen, Exklusion läuft also auch auf Sonderschiene. Es geht nicht nur darum, sozusagen irgendwie die Zurückgebliebenen zurückzuholen, sondern auch die Voranpreschenden mal einzubremsen und zu gucken. Und Sie merken, Sie kriegen hier ein Statement von einem Gesamtschulromantiker. Achso, fünfte Leitlinie. Eine einheitliche Professionalität der Fachkräfte. Ich habe das doch geändert.
Wir haben zweimal Fachkräfte drin, weil uns das Thema Fachkräfte so wichtig ist.
Genau. Komma, der Fachkräfte Ausrufezeichen. Muss die Grundlage für die Erfüllung der Aufgaben der Jugendhilfe sein. Fachkräfte brauchen eine grundständige Wissens- und Kompetenzbasis, die gesellschaftliches Wissen ebenso erschließt wie ein professionelles Selbstverständnis. Zur Professionalität gehört die Zugehörigkeit zu Berufs- und Fachverbänden, einen nenne ich jetzt nicht, der Anteil der akademisch ausgebildeten Fachkräfte ist zu erhöhen.
Über diesen Punkt haben wir wie über alle anderen Punkte sehr lange diskutiert, weil es da um die Fachhochschulen geht, um die Hochschulen geht und um die Weiterbildungslandschaft. Die Voraussetzungen schaffen die zukünftige Entwicklung der Jugendhilfe, angedacht durch die Leitlinie, hängt in hohem Maße davon ab, das ist ja auch nachvollziehbar, ob es Ausbildung, Disziplin und Profession gelingt, Identitäten zu entwickeln. Weil da war die Analyse, wir haben keine gemeinsame Identität in der Kinder- und Jugendhilfe. Perspektivlosigkeit zu überwinden, gemeinsam die Jugendhilfe weiterzuentwickeln. Sozialpädagogisches Selbstbewusstsein muss mehr sein als das Wissen darüber, dass wir für politische Maßnahmen und gesellschaftliche Normative gebraucht werden. Das heißt, wir brauchen ein professionsspezifisches Selbstverständnis. Wer Verantwortung für Professionalität als gemeinsame Ausbildung, Aufgabe von Ausbildung und Profession, gemeinsame Professionsbasis stärken statt einer zersplitterten Einzelexpertise, sozialpädagogische Identität stärken, statt nur auf spezialisierte Zusatzqualifikationen zu setzen, die einen dann in die Lage versetzen, ganz eigentümliche Programmatiken umzusetzen. Sechste Leitlinie. Für eine, das ist die längste und die letzte, für eine an den Lebensinteressen von jungen Menschen und Familien orientierte Jugendhilfe sind Partizipation und Beteiligung Grundlagen ihres professionellen Handelns. Der Auftrag der Jugendhilfe wird Menschen entwicklungsfördernde und solidarische Lebenswelten zu schaffen, sowie Bildungsprozesse zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten. Paragraph 1. Zu organisieren setzt partizipative Strukturen ebenso voraus wie Handlungsansätze, bei denen die Adressatinnen nicht nur weitgehende Mitgestaltungsmöglichkeiten eingeräumt werden, sondern sie auch eine kommunale Bürgerschaftlichkeit ausüben und den gesellschaftlichen Zusammenhalt unterstützen können.
Jetzt wissen Sie, warum wir das verteilt haben. Also, wo, wenn nicht in der Jugendhilfe, ist Beteiligung und Partizipation Weg und Ziel zugleich? Wenn nicht bei uns. Also das ist genau der Punkt. Soziale Arbeit und Jugendhilfe ist Koproduktion. Und da sagt man immer, die Klienten sind die Koproduzenten der Hilfe. Ich sehe das anders. Wir sind die Koproduzenten der Entwicklung junger Menschen. Junge Menschen müssen sich entwickeln und wir entwickeln sie nicht irgendwohin. Und insofern ist das Partizipation das A und O in diesem Bereich. Und das, was wir machen müssen, ist, wir müssen uns sozusagen in unserer Rolle als Entwicklungshelfer in diesem Bereich, nicht mit dem Entwicklungshilfeverständnis, was sozusagen staatlicherseits gefördert wird, wir müssen uns als Entwicklungshelfer in diesem Bereich stärker verstehen, aber gleichzeitig dem Eigensinn von jungen Menschen viel mehr Raum einräumen, als wir das heute tun. Wir tun es weniger heute denn je. Ich erinnere daran, dass wir mit der repressiven Jugendhilfe, das ist ja nicht nur mit dem Sorgerechtseingriffen, das geht ja darunter weiter. Wir sind nicht da, wo wir geträumt haben, dass wir hinwollen. Für mich ist das ganz wichtig. Und insofern bürgerschaftliches Engagement so etwas wie eine Wiedererweckung von Gemeinwesenarbeit und aktivierender Befragung im Gemeinwesen. Ich mache jetzt ein Projekt und es gibt tatsächlich Leute, die da wieder mit anfangen. Und ich glaube, dass es das auf jeden Fall wert ist. Okay, kurz zum Ende. Wir können keine Prognosen für die Zukunft machen. Deswegen haben wir jetzt nicht über eine Jugendhilfe der Zukunft gesprochen, sondern wir wollen sprechen und man muss sprechen über eine Jugendhilfe mit Zukunft. Weil ich glaube, wenn man das nicht tut, dann hat die Jugendhilfe keine Zukunft und dann wird sie sich sozusagen diffundieren und auflösen und jeder wird sich da was herausholen. Nochmal die zweite. Eine Sache, die mir in besonderer Weise auffällt, ist, dass wir sozusagen eine offensive Diskussion wiederholen müssen. Ich beschreibe häufig andere Systeme, Schule, Gesundheitswesen, Justiz, die greifen auf unser Arbeitsfeld zu und schneiden sich da quasi Sachen raus und okkupieren das. Sie nehmen Deutungshoheit für sich in Anspruch. Und da bin ich wieder bei Ziegler. Wenn wir was fordern, wir Deutungshoheit, wenn wir keine Deutung haben. Wir brauchen Deutungen und wir müssen auch, wenn ich bei frühen Hilfen in den Arbeitskreisen sitze, wer führt denn da das Wort? Und es gibt sozusagen keinen organisierten und keinen richtig guten Widerstand. Und was mich nervös macht und wo man darüber diskutieren muss, das Immunsystem der Jugendhilfe springt noch nicht einmal an. Und wenn es anspringt, dann würde es wahrscheinlich ein richtig Fieber geben. Und diesen Fieber, den braucht man, um sozusagen daran wieder gesund zu werden, dass die anderen Systeme uns nicht stückweise filettieren und wir dann das Jahr 2030 tatsächlich vor der Tür haben. Und das finde ich wichtig. Wir brauchen Profile und Ideen, um daraus Strategien entwickeln zu können. Und das Dritte, was heißt das? Wir brauchen, wenn wir sozusagen eine Jugendhilfe mit Zukunft wollen, wir brauchen eine Gesamtkonzeption. Wir brauchen eine kritische Reflexion über unsere eigenen Strukturen, über das, was wir selbst machen, woher unsere Selbstzufriedenheit kommt und ob unsere Selbstzufriedenheit uns nicht irgendwann sozusagen das Genick bricht. Wir brauchen natürlich politische Strategien. Der Begriff Einmischung ist klar, aber Politik ist dafür da, Lebensbedingungen für Menschen zu gestalten. Und das sind die Menschen, die heute leben, das sind die alten Leute, aber das sind natürlich insbesondere die jungen Leute, die in Zukunft ganz bestimmte Spielräume brauchen, weil die Zukunft können wir uns ja im Moment noch gar nicht vorstellen. Wir brauchen natürlich auch Praxisstrategie, zu gucken, also wie wir praktische Arbeitsansätze weiterentwickeln können und schauen können, sozusagen das in so einem Gesamtkonzept zu realisieren. Und das braucht eine Grundhaltung. Und diese Grundhaltung ist nicht Prävention nach meinem Dafürhalten, weil das ist düster. Prävention ist immer düster. Das ist alles so positiv, aber wir sind präventiv. Aber für mich ist das der falsche Ansatzpunkt. Wir brauchen die Haltung von Wohlergehen, von Teilhabe, von Handlungsbefähigung, um damit eine Vorstellung zu entwickeln, wie junge Menschen sich entwickeln können und sollen. Und nochmal. Okay.